Deutsche Welle. Podcast.
Griechenland ist wie ein Lastwagen, der ungebremst von der Passstraße ins Tal rast. Und ehrlich gesagt, die Schulden laufen schneller aus dem Ruder, als wir da korrigieren können.
Griechenland und die Schuldenkrise, das Thema beschäftigt uns fast täglich, auch heute. Aus Sicht derer, die das Problem angehen müssen und aus der Sicht eines Theoretikers, der die Sache mit etwas Abstand betrachten kann. Das bleibt alles nicht ohne Folgen für den Euro. Wir analysieren die Probleme der Gemeinschaftswährung. Außerdem Wasser statt Benzin, was die Frankfurter Automesse zum Thema alternative Antriebe bietet. Das sind die Themen in diesem Podcast, zu dem Sie Dirk-Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Heute haben sich im polnischen Breslau die Finanzminister der Europäischen Währungsunion und die Ressortchefs der 27 EU-Staaten getroffen. Ihr Thema natürlich die Griechenland-Krise. Wie soll das Schuldenproblem gelöst werden? In der Bundesregierung wird ja ausgiebig darüber gestritten. Staatskonkurs oder nicht, drüber reden oder lieber schweigen. Die Kontroverse zwischen der Kanzlerin und ihrem Wirtschaftsminister schwelt weiter. Können sich wenigstens die Minister auf Europaebene einigen? Mein Kollege Bernd Riegert ist in Breslau. Herr Riegert, der US-Finanzminister Timothy Geithner war zu Besuch bei den Finanzministern in Breslau und er hat diese aufgefordert, die Schuldenproblematik und vor allem das Griechenland-Problem so schnell wie möglich zu lösen. Wie ist das denn bei den Finanzministern so angekommen?
Er hat nicht nur aufgefordert, dazu das Griechenland-Problem möglichst schnell zu lösen, sondern auch gleich noch alle anderen Schuldenstaaten mit ins Boot zu nehmen. Er hat gefordert, dass der europäische Rettungsschirm noch viel größer werden sollte, als er jetzt schon geplant ist, damit man auch noch Italien und Spanien, Portugal und Irland endgültig helfen kann. Geithners Anregungen sind bei den EU-Finanzministern durchaus auf gemischtes Echo gestoßen. Also Wolfgang Schäuble, der deutsche Finanzminister, hat Geithner gesagt, so einfach wie er sich das vorstelle, ging das hier in Europa nicht, so wie man es in den USA vielleicht durchführen könne, denn die Europäische Zentralbank ist, anders als die Federal Reserve in Washington, kein Instrument der Fiskalpolitik, also nicht weisungsgebunden. Die österreichische Finanzministerin Maria Fekta hat darauf hingewiesen, dass ja die USA von den Fakten her noch schlechter dastehen als die Europäer. Die Verschuldung in den USA ist viel höher, das Wirtschaftswachstum ist geringer, die Arbeitslosenzahlen sind höher und da bräuchte man von Timothy Geithner jetzt keine Belehrungen. Aber offiziell war natürlich Friede, Freude, Eierkuchen. Es war ein freundschaftliches Gespräch, hieß es hinterher. Geithner selbst hat sich der Presse allerdings nicht gestellt.
Kommen wir einmal zum Griechenland-Komplex zurück. Was haben denn die Finanzminister der Eurozone beschlossen, dass sie in der Griechenland-Frage unternehmen wollen?
Zunächst einmal haben sie beschlossen, dass sie später beschließen werden. Es soll jetzt erst im Oktober, Mitte Oktober Geld fließen an Griechenland. Das ist dann aber auch der wirklich letzte Termin, bevor das Land nach eigener Aussage pleite geht. Diese Verschiebung ist notwendig geworden, weil einfach die Bedingungen bis jetzt noch nicht erfüllt sind. Zurzeit ist ja ein Team, eine sogenannte Troika aus EU, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Zentralbank wieder in Athen, um zu prüfen. Und der Bericht liegt erst Anfang Oktober vor, also muss man das Ganze ein bisschen hinten schieben. Außerdem ist der Rettungsfonds noch nicht in der Lage, diese neuen Lasten zu übernehmen, rein technisch. All das muss noch gemacht werden. Also man will den Weg, den man eingeschlagen hat im Juli nach dem Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs, jetzt konsequent weitergehen. Aber das wird alles ein bisschen knapp vom Zeitplan her, weil es eben dann doch in dem einen oder anderen Land noch Schwierigkeiten gibt.
Aber von einem Schuldenschnitt für Griechenland war nicht die Rede.
Nein, das böse Wort Schuldenschnitt ist hier nicht in den Mund genommen worden. Die Minister haben sowieso noch einmal darauf hingewiesen, dass man in diesen angespannten Krisenzeiten doch bitte seine Worte hüten möge. Und der Vorsitzende der Eurogruppe, Jean-Claude Juncker, hat ausdrücklich die Bundesregierung ermahnt, doch bitte mit einer Stimme zu sprechen und meinte natürlich Philipp Rösler, der ja der Wirtschaftsminister, der von Insolvenz geredet hatte. Der Schuldenschnitt kommt hier noch nicht vor, aber viele Experten gehen davon aus, dass er vielleicht dann doch unumgänglich wird, sollte Griechenland im Oktober kein Geld erhalten.
Bernd Riegert aus Breslau. Wenn Politiker Probleme angehen, dann schwingen auch immer andere sachfremde Dinge mit. Ein Politiker muss gewählt und will meistens wiedergewählt werden. Und oft ist er auch ideologischen Grundsätzen verhaftet. Aber vielleicht könnte ein Theoretiker die Sache objektiver beurteilen. Daher hat sich meine Kollegin Sandra Bern von DWTV mit Hans-Peter Burghoff, Professor für Bankenwesen an der Universität Hohenheim, unterhalten.
EU-Experten, die Troika, Griechenland bekommt immer mehr Ratgeber. Aber können Ratschläge eigentlich überhaupt noch helfen?
Nein, natürlich nicht mehr. Griechenland ist wie ein Lastwagen, der ungebremst von der Passstraße ins Tal rast. Und im Grunde genommen können wir nur mit einem Schuldenschnitt diesen Lastwagen anhalten. Die Idee, dass wir jetzt Griechenland mit Reformen wieder auf Kurs bringen, das dauert alles viel zu lange. Und ehrlich gesagt, die Schulden laufen schneller aus dem Ruder, als wir da korrigieren können.
Bislang scheinen alle Reformbemühungen in Griechenland fruchtlos. Die Rezession wird schlimmer, während andere Schuldner, wie Irland zum Beispiel, tatsächlich ein stärkeres Wirtschaftswachstum haben. Woran liegt das?
Ja, zunächst mal das Ausmaß der Schulden spielt eine Rolle, die Stärke der regionalen Wirtschaft. Aber viel entscheidender ist, was die Menschen wirklich wollen. Und die Griechen, das griechische Volk, sagt uns mehr oder weniger deutlich, das sind gar nicht unsere Schulden, für die sind wir gar nicht verantwortlich. Das waren unsere Politiker oder die bösen Deutschen, die uns halt Produkte verkauft haben, weswegen wir uns verschuldet haben. Da fehlt es an der Bürgergesinnung, die letztendlich die Mitverantwortung für die Schulden anerkennt. Und das ist ein Riesenunterschied. Und daran hängt es im Moment in Griechenland. Im Grunde genommen repräsentiert das Regierungshandeln, das ist fast positiv zu nennen, Demokratie, es repräsentiert eigentlich den Willen des Volkes.
Auf welche Weise könnte die griechische Wirtschaft denn wieder Fuß fassen?
Ja, ist ganz klar. In der gegenwärtigen Situation würde niemand in Griechenland wirklich investieren wollen. Es ist einfach alles viel zu unsicher. Der einzige Weg ist, dass man die Schulden auf ein Niveau reduziert, das Griechenland tatsächlich auf Dauer bedienen kann. Und das ist ein sehr niedriges Niveau. Einerseits, weil sowieso die Schulden zu hoch sind. Andererseits, weil natürlich dieses neue Griechenland mit der neuen Haushaltspolitik deutlich höhere Zinsen zahlen müsste als das alte. Denn natürlich haben die Investoren Griechenland nur so billig Geld gegeben, weil sie geglaubt haben, die anderen Europäer werden dafür schon haften.
Wie bedrohlich wäre ein Austritt Griechenlands aus der Eurozone denn tatsächlich?
Also zunächst mal, um es ganz klar zu sagen, Griechenland muss gar nicht aus dem Euro austreten. Man kann das feinsäuberlich trennen. Die Vermengung von Euro und von Schulden Griechenlands ist ja gerade der Fehler, mit dem wir im Moment Schritt für Schritt die Europäische Zentralbank ruinieren. Das heißt, Griechenland muss nicht aus dem Euro austreten. Wenn Griechenland wirklich dann auch gezwungen würde, aus dem Euro auszutreten, wäre das natürlich für Griechenland eine sehr unerfreuliche Sache, weil ich glaube, dann sind die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Erholung auch nach einem Schuldenschnitt ausgesprochen schlecht.
Das war Hans-Peter Burkhoff, Professor für Bankenwesen an der Universität Hohenheim, im Gespräch mit Sandra Berndt. Der Euro und die Schulden Griechenlands, das gehört nur bedingt zusammen. Doch spätestens durch das Eingreifen der Europäischen Zentralbank in der Griechenland-Krise hat der Euro ein Problem bekommen. Zunächst schien der Euro ja nur Vorteile zu haben. Es gab eine gemeinsame Währung in Europa, die Preise wurden leichter vergleichbar, Wechselkursrisiken gehörten der Vergangenheit an und der Euro sollte stabil sein, genau wie vorher die D-Mark. Von einer gemeinsamen Haftung für die Schulden eines Mitgliedstaates der Union war keine Rede. Im Gegenteil. Aber jetzt? Sabine Kinkertz ist dieser Frage nachgegangen.
No bailout, keine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Mitgliedstaates, so steht es im Artikel 125 des EU-Vertrags. Eine Regel, mit der insbesondere die Deutschen 1992 sicherstellen wollten, dass der Euro so stabil sein würde, wie die D-Mark es war. Knapp zwei Jahrzehnte später soll die Währungsunion mit milliardenschweren Rettungsschirmen vor dem Untergang bewahrt werden. Wie konnte es so weit kommen? Viele Wirtschaftswissenschaftler stellen sich diese Frage nicht. Für sie ist die Entwicklung wenig überraschend. Professor Jürgen Donges, bis 2002 einer der fünf Weisen, wie der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auch genannt wird, erinnert an das Manifest der 62, mit dem deutsche Ökonomieprofessoren schon 1993 vor einer Transferunion warnten.
Wir haben Länder zusammengefügt, die sich realwirtschaftlich fundamental unterschieden in Sachen Wachstumspotenzial, Wettbewerbsfähigkeit und so weiter. Das wurde einfach weggewischt, weil das Ganze ein politisches Projekt war. Und das war von vornherein, konnte das nicht funktionieren. Und in dem von mir erwähnten Professorenmanifest, These 8, können Sie nachlesen, da sagen die Professoren, früher oder später muss das in eine Transferunion münden, in einen Finanzausgleich. Anders geht das gar nicht. Und das Ganze ist problematisch, weil keine politische Legitimation dafür da ist und so weiter.
Donges spricht von Konstruktionsfehlern. Da jeder Staat in der Währungsunion weiter seine eigene Wirtschafts- und Finanzpolitik betreiben konnte, habe es gar keiner Finanzkrise bedurft, um in die Misere zu laufen. Die habe nur beschleunigend gewirkt. Eine These, für die den Initiatoren und Unterzeichnern des Manifest der 62 oft Schwarzmalerei oder auch europafeindliche Motive vorgeworfen wurden. Auch vom Wirtschaftswissenschaftler Ottmar Issing, bis 2006 Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank.
Ich habe gedacht, dass der Druck gemeinsamen Geldes und einer einheitlichen Geldpolitik sehr viel stärker zur Veränderung des Politikverhaltens in einzelnen Ländern führt. Das, muss ich sagen, war eine Illusion. Der Mario Monti auf einer Konferenz letztes Jahr in Brüssel, der lange Kommissar war, der sagt, wir waren zu lange zu höflich zueinander. Damit meinte er natürlich nicht, dass man sich anschreien soll, sondern dass man in den zuständigen Gremien einander klipp und klar die Wahrheit sagt und sagt, so geht's nicht weiter. Und das ist so gut wie überall unterblieben.
Die Krise der Währungsunion, so sagt Issing, sei Folge des laufenden Verstoßes gegen unterschriebene Verträge. Und jetzt? Ist der Euroraum an einem Punkt angelangt, an dem es keine Alternative mehr zu einer Risikohaftungs- und Transferunion gibt? Der Ökonom Donges bejaht diese Frage. Das gemeinsame Krisenmanagement produziere einen negativen Verhaltensanreiz nach dem anderen, gipfelnd im Europäischen Stabilisierungsmechanismus ESM, der am 1. Juli 2013 in Kraft treten soll.
Man denkt gar nicht dabei, dass man praktisch jedem Staat ab 2013 ein potenzielles Erpressungskraft einräumt, denn jedes Land muss sich ja nur als systemisch relevant nennen. Ich bringe den ganzen Euroraum durcheinander und dann müssen ja sofort alle in gemeinsame Haftung eintreten. Ich habe vor kurzem in Madrid hinter vorgehaltener Hand von einem wichtigen Menschen da gehört, wir können ruhig mal 5 Grad sein lassen. Die Deutschen helfen uns ja sowieso.
Dabei haben Spanien und Italien nach Meinung der Ökonomen durchaus ausreichend Wachstumspotenzial. Aber warum sollten sie sich anstrengen und darüber hinaus auch noch sparen, wenn man für eine schlechte Wirtschafts- und Finanzpolitik, die über die gemeinsame Währung die anderen in Mitleidenschaft zieht, mit der Solidarität der anderen belohnt wird, während man bei guter Führung zu denen gehört, die für die anderen in die Bresche springen müssen? Ottmar Issing nennt das eine Perversion des Solidargedankens.
Als die Spreads für italienische Bonds gestiegen sind, hat die italienische Regierung innerhalb von 3 Tagen ein Gesetz durch beide Häuser gebracht. In Italien, wenn Verkehrsregelungen geändert werden, dauert es 2 Jahre normalerweise, bis nichts geschieht. In 3 Tagen ist ein so fundamentales Gesetz durch das Parlament gegangen. Und als die EZB begann, 2 Wochen später zu intervenieren, haben die das Gesetz sofort wieder verwässert, postwendend.
Druck aufbauen, Druck aushalten und notfalls mit den Konsequenzen leben, das scheint für die Ökonomen der einzige Ausweg zu sein, der die Währungsunion langfristig aus der Misere führen kann. Die Idee, mit Eurobonds das Risiko auf die Gemeinschaft zu verlagern, wird als kontraproduktiv abgelehnt. Eine europäische Wirtschaftsregierung scheint unter den derzeitigen Umständen illusionär. Für den Augenblick, so viel ist klar, sehen aber auch die Wirtschaftswissenschaftler keine Alternative zu den milliardenschweren Rettungsschirmen. Allerdings, so betont Clemens Fuest, Professor an der Oxford University, würden sich Rettungsschirme und die Insolvenz eines Mitgliedslandes nicht widersprechen.
Wenn wir die Möglichkeit haben wollen, etwa in Griechenland einen Schuldenschnitt durchzuführen, und den brauchen wir nach meiner Überzeugung, weil nur dann die Gläubiger in Zukunft vorsichtiger sein werden. Das heißt, nur so werden wir die Verschuldung in Zukunft begrenzen. Wenn wir das machen wollen, dann brauchen wir als Komplement die Hilfen. Das heißt, die Insolvenzverfahren sind wichtig, die richtigen Anreize setzen in den Kapitalmärkten ist wichtig, aber wir können das in der aktuellen Lage nur unterstützt durch Rettungsschirme.
Zu bedenken sei auch, dass es für Griechenland nach einem Schuldenschnitt unmöglich sein müsse, so wie bisher weiter wirtschaften zu können. Frei nach dem Motto, dann gibt es eben den nächsten Schuldenschnitt. Allein der Appell an die Good Governance, an die Bereitschaft, seine Wirtschafts- und Finanzpolitik ordentlich zu betreiben, auch im eigenen Interesse, wird da aber nicht ausreichen. Die Ökonomen plädieren dafür, dass im zukünftigen europäischen Stabilisierungsmechanismus der Grundsatz, dass jeder die Folgen für sein Handeln tragen muss, stärker berücksichtigt werden soll. Die Gemeinschaft dürfe sich nicht erpressbar machen. An die Bundesregierung gerichtet mündet das in einem eindeutigen Rat. Sie solle schnell lernen, auch mal Nein zu sagen.
Sabine Kinkertz aus unserem Hauptstadtstudio. Die IAA in Frankfurt ist die größte Veranstaltung im Messekalender der Autobranche. Und im Land von Porsche und Mercedes genießt die Automobilindustrie ja sowieso immer große Aufmerksamkeit. Schließlich schmeicheln wir Deutschen uns ja, das Auto überhaupt erfunden zu haben. Und dann hängen auch noch Hunderttausende von Arbeitsplätzen hierzulande direkt und indirekt an der Autoproduktion. Aber eine Messe soll ja nicht nur alten Wein in neuen Schläuchen zeigen, sondern vor allem wahre Neuigkeiten präsentieren. Wie sieht es da zum Beispiel Beispiel mit Alternativen zum herkömmlichen Treibstoff aus? Conny Bachstedt hat sich auf der IAA umgehört.
Wasser ist die Kohle der Zukunft. Zu dieser Erkenntnis ist Jules Verne schon 1874 gekommen. Und tatsächlich gilt Wasserstoff auch heute noch als heißer Favorit für den Treibstoff von morgen. Regierung und Industrie wollen in den kommenden Jahren jeweils gut 500 Millionen Euro bereitstellen, um Forschung und Entwicklung zu fördern. Von einer Wasserstoffflotte sind viele Hersteller trotzdem noch meilenweit entfernt. BMW und Audi zum Beispiel sind da eher zurückhaltend. Norbert Reithofer und Josef Schlossmacher.
Brennstoffzelle sehe ich langfristiger. Also da bin ich jetzt mal nach dem Jahr 2025 in Richtung 2030. Da kann ich nur sagen, schauen wir mal.
Wasserstoff und Brennstoffzelle sind definitiv Antriebskonzepte für die Zukunft. Bis es soweit ist, werden allerdings noch einige Jahre vergehen, in denen wir auf jeden Fall vor allem Fragen der Infrastruktur, der Versorgung lösen müssen.
Dabei sind Wasserstoff und Brennzelle echte CO2-Vernichter. Bis 2050 könnte die CO2-Emission im Verkehr mit Brennstoffzellen und Wasserstoffmotoren um bis zu 80% gesenkt werden, vermeldet das Bundesverkehrsministerium. Noch ist diese Technologie aber nicht serienfähig, weil viel zu teuer. Stefan Büttner, Mitsubishi Deutschland.
Brennstoffzelle ist bei uns eine Entwicklung gewesen. Wir sind eigentlich mit der Entwicklung in Japan mit der Brennstoffzelle so weit durch. Das heißt, zum momentanen Zeitpunkt entwickeln wir an der Brennstoffzelle nicht weiter, weil wir hätten, wenn es damit losgehen würde, etwas Fertiges in der Schublade liegen. Wir warten da ganz einfach mal, wie sich der Markt entwickelt. Aber wir würden Gewehr bei Fuß stehen. Natürlich haben wir eine Entwicklung auch auf einer Brennstoffzelle.
Ein Hauptproblem sieht die Branche in der fehlenden Infrastruktur. Noch gibt es kaum Wasserstofftankstellen in Deutschland. Das will Daimler schon bald ändern. Gemeinsam mit Linde wird der Konzern die ersten 20 Tankstellen finanzieren. Und das natürlich nicht ohne Eigennutz, erklärt Dieter Zetsche.
Wir haben, und da unterscheiden wir uns von vielen unserer Wettbewerber, Brennstoffzellenfahrzeuge. Wir haben hier gerade ein Forschungsfahrzeug vorgestellt, was uns in Lage versetzen wird, 1000 Kilometer Reichweite emissionsfrei anzubieten. Und das ist wirklich revolutionär. Das wird im Jahr 2014 beginnen. Wir werden in Serienproduktion mit vierstelligen Produktionszahlen zunächst im Jahr 2014 gehen und 16, 17 dann auch in der Lage sein, kostenmäßig uns die Größenordnung von konventionellen Fahrzeugen voranzuarbeiten und dann auch wirtschaftlich wirklich wettbewerbsfähig zu sein.
Testen kann man solche Fahrzeuge auf dem IAA-Messegelände. Zukunft schnuppern ist bei diesen Autos aber nicht möglich. Aus dem Auspuff fallen höchstens ein paar Tröpfchen Wasser.
Und die würden hier gar nicht groß auffallen, wo es hier doch so oft regnet. Conny Bachstedt aus Frankfurt. Damit endet dieser Podcast für heute. Für Ihr Interesse bedankt sich Dirk-Ulrich Kaufmann, der Ihnen auch im Namen von Technik und Redaktion ein erholsames Wochenende wünscht.
Das war ein Podcast der Deutschen Welle. Mehr Informationen unter dwworld.de.